Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.
In den Sümpfen von Bern. Die Sendung von und mit Thomas Matter. Jede Woche neu mit brandaktuellen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Themen, die die Schweiz bewegen. Jetzt auf YouTube oder facebook.com/th.matter.
Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Sonn. Präsentiert von der Ausi Garage AG, ihrem Jaguar- und Land Rover-Partner am Zürichsee. Mit dem neuen Range Rover Velar.
Roger gegen Markus, letztes Mal vor einer Sommerpause mit folgenden Themen: Bundesrat und EU. Merkel, Seehofer, ist jetzt wieder alles Paletti. Ein neues Mediengesetz ist vorgestellt worden. Was kann man davon halten? Und gibt es jetzt den grossen Handelskrieg Amerika gegen den Rest der Welt? Also Bundesrat, EU, die grosse Sitzung am vergangenen Mittwoch. Was rausgekommen ist, ist klar, die rote Linie gibt es oder sie gibt sie nicht. Der Gassi sagt so oder so. Und am Schluss soll jetzt sich der Schneider Ammann das Ganze Richter, der alte Patron, der ja innen geraten hat, in einer Unternehmerfamilie, die verhandelt hat mit Gewerkschaften, soll jetzt das Ganze regeln und die Gewerkschaften auf irgendeine Linie bringen, wo man dann EU-kompatibel kann irgendwie in Brüssel einbringen. Was meinst du, funktioniert das?
Ja, das wird auf jeden Fall funktionieren. Sie werden auf jeden Fall nachgehen, den Gewerkschaften. Die Gewerkschaften haben das super gemacht, genau so muss man es machen. Von Anfang an maximal Druck aufgesetzt, gesagt, wir machen nicht mehr mit, fertig. Und jetzt sind sie ja wahnsinnig nervös. Der Bundesrat hat schon den eigenen Außenminister Gassi eigentlich völlig auflaufen lassen, oder? Der hat keine Chance gehabt. Schneider Ammann, du hast es selber ein bisschen wie angetönt, oder? Wir wissen alle, er ist ein alter Patron und er ist ein bisschen älter geworden und er ist eher auf der milden Seite. Also er wird ganz sicher alles machen, dass Gewerkschaften im Boot bleiben.
Aber Gewerkschaften haben doch ganz klar gesagt, nein, das geht nicht. Also wenn sie das aufgeben, dann ist das natürlich auch für sie eine Art ein Gesichtsverlust. Der Rechtsteiner, SP-Ständerat aus dem Kanton St. Gallen, seit 100 Jahren ist er der Gewerkschaftsboss. Er gibt irgendwie nicht nach und ist irgendwie eine Art ein Betonkopf und vielleicht sogar noch stärker geworden in den letzten Jahren. Und dass er dann von dieser 8-Tage-Regelung abgeht, das wäre irgendwie doch noch ein bisschen überrascht.
Ja, aber das interessante Wort ist doch wirkungsgleich, oder? Das haben sie jetzt ja abgebracht, oder? Und das ist ja wie der Seehofer. Jetzt kann man schauen, ist der Rechtsteiner ein zweiter Seehofer? Glaube ich nicht. Er ist völlig recht. Das ist ein relativ harter Verhandler. Ja, ich gebe es zu. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie in der zum Beispiel 8-Tage-Regel, das ist jetzt wirklich so symbolisch geworden, da können sie fast nicht angehen. Aber der Bundes, also wenn sie nicht angehen, dann müssen wir klar sehen, dann ist das Rahmenabkommen für die nächsten 2 Jahre kein Thema mehr.
Aber kann sich das Gewerkschaft leisten, zusammen mit der SVP das Rahmenabkommen zu killen? Ich glaube nicht, und ich habe jetzt noch nie gelesen eigentlich, die 8-Tage-Regelung, was die für eine Wirkung hat in der Schweiz. Wer ist betroffen, um wie viel Geld es geht, um wie viele Arbeitskräfte geht es etc. Es ist überhaupt nie ausgeführt worden.
Aber ich habe schon das Gefühl, dass sie wirklich eine Wirkung hat, weil der Druck auf das Rahmenabkommen, das ist ja interessant, das gehört man jetzt nämlich aus Brüssel. Brüssel will vor allem das Rahmenabkommen genau wegen der flankierenden Massnahmen, weil die Süddeutschen Gewerbler haben ein riesen Problem mit diesen flankierenden Massnahmen und anscheinend ist die 8-Tage-Regel wirklich etwas, was sie richtig aufregt. Und ich kann mir vorstellen, es ist bürokratisch, es ist mühsam und sie können halt nicht ganz schnell gerade über Grenzen und etwas malen, sondern sie müssen sich anmelden, es wird schon etwas haben, eine Wirkung, sonst würden sie es nicht so bekämpfen.
Ich glaube eher aus prinzipiellen Gründen. Sie wollen einfach nicht Regelungen haben, die völlig dem widerspricht, was in der EU ist. Wenn man sagt, die sind Teil von dem Markt und so weiter, dann könnt ihr da nicht noch spezielle Behandlung
ja,
haben.
Ja, aber wenn das stimmt, dann hätte ja die EU das schon lange eigentlich nicht mehr akzeptiert. Und es ist ja erst in den letzten 4-5 Jahren zu einem Thema geworden. Und ich habe letztes Mal ein Gespräch gehabt mit einem von den süddeutschen CDU-Abgeordneten, der nahe ist bei dem Gewerbe, und hast gemerkt, er ist völlig geladen. Also das ist ein echtes Thema, das die Deutschen vor allem verfolgen und deshalb hat es so eine enorme Wirkung.
Aber kannst du dir vorstellen, unheilige Allianz zwischen der SVP, also die, die gegen die EU sind, prinzipiell eben intellektuelle Fehlkonstruktion, Zitat Blocher, und der linken SP-Gewerkschaften, dass die das zu Fall bringen, gemeinsam in einer ganz, ganz unheiligen Allianz?
Nein, ich glaube es nicht. Nein, glaube ich nicht. Und vor allem, weißt du, für die Gewerkschaften ist ja das Weihnachten. seit dass sie diese Stellung haben, dass sie die Einzigen sind, die Mehrheiten können beschaffen für die Bürgerlichen, wenn sie die SVP nicht haben. Das ist so eine irrsinnige Stellung, die wollen sie nicht aufgeben. Ich glaube, es geht in die andere Richtung. Schneider-Ammann wird zugestehen, dass man am Gesamtarbeitsvertrag wird allgemein erklären, und zwar in ganz vielen Branchen und relativ leicht. Und das ist für Gewerkschaften viel wichtiger als die 8-Tage-Regeln. Also von dem her habe ich das Gefühl, sie werden nachher das gleich verkaufen können.
Ich glaube, die machen 4 Tage. Also sie sagen einfach,
ja, gut, kann
irgendwie ein Kompromiss, dass man noch ein bisschen das Gesicht kann wahren und so. Aber irgendwie, was das genau bringt, oder eben was man da verlieren würde, das würde ich gerne mal sehen zuerst.
Okay. Wobei ich glaube, 4 Tage lang nicht. Das werden die Deutschen nicht akzeptieren. Also ich glaube, die Deutschen gehen, und auch die EU deshalb, geht darauf, wir wollen keine flankierenden Massnahmen mehr.
Gut, also, dann reden wir gerade über Deutschland. Wir haben ja letzte Woche geredet, Merkel, Seehofer. Es ist zu einem Schmierentheater geworden. Billigstes Volkstheater, Hauptdarsteller vor allem der Seehofer, wo so hin und her, ich trete zurück und ich trete zurück vom Rücktritt, hat er schon mehrmals gemacht, hat droht etc. Aber am Schluss ist es vor allem auch um seinen Job gegangen, um seine Position, hat einfach noch nicht wollen abtreten, sowohl als Parteivorsitzender wie auch als Innenminister. Und jetzt hat es irgendeine Lösung gegeben, die man 2015 abgelehnt hat, die sogenannte Transitzentren hat man irgendwie aus der Schublade rausgeholt und wow, Transitzentren klingt blöd. Jetzt heisst es plötzlich Transferzentren und höchstens 10 Leute pro Tag. Es ist eigentlich ein Phantomschmerz, weil die Migration ist ja auf einem absoluten Tiefpunkt, wird bewirtschaftet, vor allem eben von den Rechtsparteien. Und indem man jetzt sich das zu einem so grossen Thema gemacht hat zwischen CDU und CSU, ist meine These, hilft mir eigentlich nur der AfD.
Also erstens glaube ich das auch. Du hast völlig recht, die AfD wird gewinnen im Oktober, weil der Seehofer hat sich absolut lächerlich gemacht. Ich meine, wenn du halt einen Putsch machst, dann musst du den Putsch durchziehen. Und wenn du den Putsch nicht durchziehst, dann bist du der absolute Verlierer. Es ist einer mehr, der sich die Zähne ausgebissen hat an dem komischen, weichen Granit Angela Merkel. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, was ich auch wieder interessant finde, ist das Problem, haben sie natürlich so gelöst, dass Merkel eigentlich überall nachgegeben hat. In der Sache hat sie überall nachgegeben, oder?
Weitestgehend,
oder?
Sie ist sehr flexibel,
oder? Ich meine, sehr herzlich
auch nicht. Aber das spricht eigentlich für sie.
Ja, das ist der Grund, warum sie so lange an der Macht ist. Aber rein von der Gesinnung. Ja, natürlich, aber das ist gleich wie bei unserer lieben Doris Leuthard. Die ist ein grosses Talent, wenn es um Machterhalt geht. Das tue ich jederzeit akzeptieren, aber Gesinnung ist ein bisschen sehr flexibel. Und schau, bei der Merkel, ich meine, es ist auch lächerlich, wenn der Seehofer nachher verspricht, es gibt keinen Stacheldraht. Ja, ist schon schön. Aber wenn du die Leute einsperren willst, und sie tun die Leute einsperren, weil sonst gehen sie weg, du musst sie einsperren, was machst du? Am Schluss müssen sie irgendetwas machen, dass sie nicht über die Mauer überklettern. Vielleicht tun sie dann halt nachher irgendwelche Selbstschussanlagen einbauen.
Nein,
Stacheldraht heisst einfach, du hinderst Leute, dass sie nicht mehr rausgehen.
Aber oder? Sie sagen ja, es geht um ganz, ganz wenig und innerhalb von 48 Stunden. Und je nachdem werden sie dann nach München auf den Flughafen gebracht und ausgeflogen. Die Frage ist natürlich, wohin? Genau. Österreich hat gesagt, genau.
Griechenland nimmt niemand, oder?
Genau. Also ich glaube, es ist wirklich eine Art Phantomschmerz, wenn man es jetzt vergleicht mit 2015, wo es ein Riesenproblem war, auch noch 2016, wie die Zahlen zurückgekommen sind. Und indem man sich an dem verbissen hat, wirklich, hat man eigentlich die wichtigsten Aufgaben, die eigentlich hätten im Land, und es sind grosse Aufgaben im Moment, hat man eigentlich vernachlässigt. Aber es geht jetzt dort weiter, man wurstelt sich durch auf eine Art und Weise.
Wobei, ich möchte noch etwas betonen, Phantomschmerz stimmt vielleicht, wenn du jetzt einfach die 6 Monate anschaust, die letzten 6 Monate. Aber die 1,4 Millionen sind eben seit 2015 reingekommen.
Ja,
und
gut.
Das ist irrsinnig viel. Und aber deshalb musst du etwas machen.
Ja, aber um die kann man nicht mehr reden. Der CSU hat ja lange gesagt, 200'000 ist Obergrenze. Und das hat man gesagt, nein, wir machen keine Obergrenze auf der anderen Seite. Sowohl der SPD wie die CDU. Jetzt sieht es aus, es sind massiv weniger als die 200'000. Und darum sage ich, weitestgehend Phantomschmerz.
Ja, aber die 1,4, da weiss man ja auch, dass ganz viel nicht echt die Flüchtlinge sind.
Ja, aber um die geht es jetzt eigentlich.
Ja, den Leuten eben schon, der Bevölkerung natürlich schon.
Aber das löst man nicht mit einem Transit- oder Transferzentrum. Reden wir über etwas anderes. Ein bisschen speziell, ein neues Mediengesetz ist vorgestellt worden. Betrifft uns ja ursächlich. Und zwar ist das so vorgestellt worden, dass es jetzt auch noch staatliches Geld soll geben für Online-Medien, aber nur für Inhalt von Audio und Bild, nicht von Text. Und Verleger, die sind ja eigentlich da massiv hinter dem Ganzen und sagen, ja, ihr dürft denn das gar nicht machen. Ihr dürft kein Geld bekommen für das, was uns zusteht, nämlich das geschriebene Wort. Das Ganze geht da eigentlich nur um die Freunde, oder? In dem Gesetz.
Nein, das finde ich jetzt nicht. Es geht um einen neuen Markt. Und der neue Markt heisst online. Und da ist die Frage, hat der Staat darf mit seinen eigenen Betrieben wahnsinnige Rolle spielen oder dürfen das die Privaten? Und ich meine, das Mediengesetz machen wir eigentlich nur, um die Stellung von der SRG im Online zu legalisieren. Dort hat man nämlich ein bisschen ein Problem gehabt. Einerseits, wie du sagst, sie haben viel Text gemacht, was sowieso gegen die Abmachung gewesen wäre. Aber du und ich wissen auch, online geht sowieso in ein richtig bewegtes Bild. Also auch ein Tagesanzeiger oder die NZZ werden in Zukunft immer mehr bewegte Bilder machen und so weiter. Jetzt ist die Frage, die SRG hat jetzt in einer Volksabstimmung ein neues Mandat bekommen. Das tue ich nicht bestritten, das akzeptiere ich. Aber ich sehe nicht ein, warum der Hansi Voigt jetzt plötzlich auch noch Geld bekommen soll.
Also gut, aber ich glaube, du bist in die gleiche Falle hineingefallen wie alle anderen. Man redet nur um die 8% von diesen Gebühren, wie die neu sollen verteilt werden. Aber nicht über die 92%.
Genau. Und die sollte man reduzieren,
und, oder? Nein, aber man muss mal schauen, wie das irgendwie zu verantworten ist. Man weiss so, die Legitimation von der öffentlich-rechtlichen mit Gebühren finanzierten Radio- und Fernsehanstalten in vielen Ländern ist in Frage gestellt. In Deutschland die grosse Diskussion, in Österreich die grosse Diskussion. Wir haben die No-Billag-Abstimmung als erste. Die ist ja eben ganz klar ausgegangen. Aber das heisst noch lange nicht, dass das Problem langfristig gelöst ist. Und wenn man jetzt ein Radio- und Fernsehgesetz macht, wo man in einer Art Nebelvorhang eben nur über die 8% redet und verlegt sich nur noch auf das stürzen und nicht realisieren, dass man das Hauptproblem nicht angeschaut hat, dann nämlich ist es legitim, dass 92% an die SRG geht und dass die Leute nicht darüber bestimmen können, in welcher Form das passieren soll. Und darum bin ich eigentlich überrascht, dass auch irgendwie niemand das checkt hat.
Ja, wobei, wir haben ja gerade gestern eine Sitzung gehabt und es ist also so, es wird sehr, sehr intensiv über das Schawinski-Modell geredet.
Ah ja?
Ja, du bist ja bei uns gewesen und hast das einmal vorgestellt und sehr viele Verleger finden das sehr gut. Das Problem ist, dass viele finden, man kann es nicht durchsetzen, deshalb solltest du jetzt in der Ferien unbedingt das ganz konkret ausarbeiten. Weil es ist nicht wahr, dass du, was du sagst, die Verleger wissen ganz genau, die 92% sind das Problem. Und natürlich hätten wir gerne mehr Freiheit vom Konsument, dass der Konsument selber kann sagen, ich will die SRG so gross und ich will Tele 1 oder Tele Zürich so gross. Das ist absolut, das ist der Fall. Aber ich habe nur noch schnell gesagt, die Online-Medien und neu fördern, das ist natürlich Mumpitz. Und das braucht sowieso nicht. Aber da bringt das Parlament sowieso weg. Aber letztlich brauchen wir einen Systemwechsel. Und da bin ich, da sind sehr viele Verleger.
Also gut, man muss nur sagen, das Schawinski-Modell sieht so aus, wenn das so heisst, offiziell offenbar, 60% gehen fix an die SRG, und zwar für ihre Leistungen, spezielle Leistungen in vier Regionen und Service Public. Und über 40% können die Bürger selber bestimmen, aufgrund von einem Zettel, wo verschiedene private und öffentlich-rechtliche Sender drauf sind, und können dann entscheiden, wo das Geld hingeht. A, muss die SRG dann auch mit Leistungen eben die Leute anbringen. Sie sind ja die Grössten, sowohl beim Radio und im Fernsehen, die höchsten Markt. Die Privaten müssen das auch machen, nicht mehr automatisch alles an die Monopolverleger in den Alpen, die das Geld bekommen, ob ihre Sender geschaut werden oder nicht, sondern dass man es dort angibt, wo dann etwas als Leistung empfunden wird. Und das würde natürlich auch das Problem, den Druck nehmen, dass die Leute sagen, ich will nicht für etwas zahlen, das ich nicht nutze.
Aber eben zum Beispiel persönlich bin ich ja völlig der Meinung, das ist ein gutes Modell. Aber sag mal, wie würdest du das machen? Was für eine Liste machst du? Welche Medien kann der Bürger nachher auszeichnen mit seinen Beiträgen? Wie geht das?
Also, dass die Privat, also die öffentlich-rechtlich, ist klar, die SRG ist drauf, man muss überlegen, ob Radio und Fernsehen getrennt oder gemeinsam und so. Aber dann bei den Privaten, die müssen auch Service-Public-Leistungen erbringen. Und zwar in Form von Information. Information wird als Service-Public definiert. Und der Anteil von Information muss ein gewisses Maß erreichen, dass man überhaupt auf die Liste kommt.
Und das BAKOM würde die Liste dann machen?
Das muss man dann vielleicht dem BAKOM oder dem KOMEM.
Das ist ein das Problem, ja. Finde ich. Oder ja, wer macht die Liste?
Nein, also, man muss einreichen und so. Und muss sagen, was man für ein Programm. Ich muss übrigens sagen, ich habe mit einem hohen Verantwortlichen von der SRG geredet. Und ich habe gedacht, die SRG ist total dagegen. Weil sie sagen, 92% ist besser, als wenn wir zum Teil um etwas kämpfen müssen. Nein, eine gewisse Offenheit ist dort, weil die neue SRG-Spitze, die realisieren, dass die Legitimation von der SRG muss langfristig gewahrt werden. Und wenn das jetzt einfach weitergeht, wie es jetzt ist, dann gefährdet es das. Und wir haben jetzt eine einmalige Chance, etwas vielleicht sogar Innovatives, weltweit Innovatives zu machen. Und die Chance müssen wir nutzen. Und ich bin froh, dass jetzt du sagst, die Verleger sind interessiert. Ich habe ja sogar gehört, jetzt von der SRG ist interessiert. Ich bin sogar bei der Doris Leuthard gewesen. Die hat sich auch ein interessiert gezeigt. Jetzt sieht es deutet ein auf eine andere Richtung, wo sie hingeht. Aber ich glaube, man muss die Diskussion führen und sich bitte nicht jetzt nur auf die 8% und die Online-Medien konzentrieren.
Aber würdest du das Modell, das ist nachher für alle Medien, für alle Online-Medien auch, weil das fände ich am besten. Am besten wäre im Prinzip, man sagt einfach für alle Medien, weil heute sind eigentlich faktisch alles elektronische Medien. Mhm.
Du, ich glaube, im Detail muss man das ausschaffen. Und ich bin eben mit einem, ich wollte jetzt den Namen nicht sagen, weil es ist ein bisschen ein privates Gespräch war, Chef von der SRG zusammen gewesen, und der hat viele Fragen gehabt in diese Richtung. Und da müsste man wirklich jetzt vielleicht eine Arbeitsgruppe zusammenbringen und so. Und ich habe sogar mit einem Vertreter von einer Partei geredet, die nicht unbedingt mir nahesteht, weniger als dir.
Also der SVP in dem Fall.
Genau. Und habe gesagt, das wäre doch etwas, was auch euch entsprechen würde. Das ist eine Art direkte Demokratie
ins Medien
einbringen.
Du musst die Linke holen. Beide.
Ja, die Linke
die
sind natürlich
nicht
voll
so schwierig. Da schaue ich schon bei dir.
Nein, aber es ist eine Art, das, was der Zeitgeist ist, nämlich direkte Demokratie, bestimmen über sein eigenes Geld und so. Wo geht das Geld hin? Dass man da nicht irgendwie auf die Art wie gezwungen wird, Geld ausgeben, ohne dass man weiss, wo es hingeht oder wo man will, dass es hingeht. Also, ich glaube, man könnte sogar in der Mitte und bei rechts für das Modell, wo jetzt als vielleicht sogar mal meinen Namen wird drehen, ich weiss nicht, ob das ein Pferdefuß ist, dieser ganzen Geschichte.
Nein, das ist schon gut, das ist schon gut. Das machen wir für die Linken, weißt du? Nein, aber ernsthaft, ich finde persönlich find's ein sehr gutes Modell. Zweitens, die Medien sehen es so, wie es ist nicht gut, aber das Modell muss ganz schnell sehr konkret ausgearbeitet werden. Sonst sagen Politiker einfach, ja, das ist neu, das geht nicht.
Gut, also ich werde eventuell sogar nach der Ferien eingeladen zu Sitzungen, ich hoffe auch bei euch und so, wo ich das im Detail noch vorstellen will und will vielleicht sogar eine Arbeitsgruppe machen, wo man das noch ein bisschen weiter ausschafft. Zum Beispiel, dass man kann sagen, haben, sagen wir, Radios in kleineren Regionen, private, ähnliche Chancen wie Radio in grossen Regionen wie Zürich. Ja, ist da nicht das Ungleich und so weiter? Das muss man im Detail mal anschauen.
Das ist ein Pferdefuss, oder? Ich meine, die Leute im Wallis kennen natürlich die SRG, oder? Das ist klar. Und dass du nach einem lokalen Fernsehen nachher genug Stimmen hast, dass du genug Geld bekommst, ist auch ein Problem, natürlich eine Befürchtung von diesen Gebieten.
Genau. Und das muss man mal anschauen, ob es vielleicht dort einen Schlüssel gibt, wo man sagt, irgendwie noch im Verhältnis zu der Bevölkerungszahl in einem Gebiet wird das Ganze irgendwie abgestuft und so weiter. Aber reden wir noch über den Konflikt in der Westschweiz. Wir haben das gehabt. Letzte Woche Streik bei Le Matin. Das ist eine von der Zeitungen von der Tamedia, wo es quasi Monopol hat in der Westschweiz, fast schon ein Monopol, Streik etc. Und die Frage ist jetzt, eben, das ist ein Teil von der ganzen Zeitungspressekrise, die du ja kennst, aber ist das nicht selber verursacht, auch von den Verlegern? Also in Deutschland zum Beispiel hat sich die Verlegerschaft, vor allem auch Springer, total gegen die Gratiszeitungen gewehrt und hat das mit Massnahmen erreicht, dass es dort nicht gibt. Und in der Schweiz und vor allem jetzt auch in der Westschweiz, wenn wir nicht noch stärker als 20 Minuten in der Deutschschweiz, hat eigentlich der Zeitungsmarkt kaputt gemacht. Die Verleger haben die Krise noch verschärft mit ihren Massnahmen im Bereich der Gratiszeitungen.
Dass es verschärft worden ist, kann schon sein. Aber schau mal Deutschland an. Deutschland hat genau die gleiche Pressekrise.
Also aber nicht so in dieser Form.
Oder den Amerikanern geht es auch nicht besser. Nein, aber es ist überall ein Riesenproblem. Und schau, das mit dem Gratis stimmt, aber das Gratis-Problem heute ist ja nicht mehr die Zeitungen in erster Linie, sondern das Online. Das ist gratis. Das tut uns ja am meisten weh.
Nein, werbemässig ist immer noch das grosse Geld an die Zeitung und nicht ins Online. Und wenn das Geld dort abfließt und offenbar sie sagen, wir haben so viel Verlust gehabt jedes Jahr, wir müssen jetzt das zumachen. Aber mit wem nicht, dort machen sie natürlich Kohle.
Ja, aber noch einmal, Deutschland hat genau die gleichen Probleme. Die sind vielleicht ein bisschen besser dran, aber also ganz wenig besser. Aber noch schnell eins zu der Westschweiz, was ein Riesenschwein ist. Die haben ja einen GAF. Wir haben in der Deutschschweiz keinen GAF. Ja. Und obwohl sie einen GAF haben, wo drin steht, Friedenspflicht, das ist ja der Witz vom GAF. Sonst machst du das gar nicht als Arbeitgeber, haben sie gestreikt. Das ist eine Riesensauerei. Führt mich dazu, dass ich finde, einen GAF in der Deutschschweiz müssen wir uns ganz genau überlegen. Das wird jetzt zur Zeit verhandelt. Ich finde, wenn die nicht sagen, wir sind absolut klar, dass da nie ein Streich gibt, wenn wir einen Gaffer unterzeichnen. Wenn sie das nicht machen, dann finde ich, muss man gar keinen Gaffer
haben. Ich kenne jetzt die rechtliche Situation nicht im Detail, muss ich sagen. Aber wenn es darum geht, die Zeitung zu schliessen, dass man sich dann auf den GAF beruft und sagt, ich darf nicht streichen, finde ich auch noch ein bisschen speziell.
Ja, aber das ist der Witz. Hey, das ist in der Maschinenindustrie ja so. Wenn du ein Unternehmen zu musst machen aus wirtschaftlichen Gründen, dann können doch die Leute nicht streiken, sonst musst du gar keinen GAF machen. Aber es geht darum, dass du wirtschaftliche Restrukturierungen kannst machen ohne Streik. Dafür bist du verpflichtet, noch sozial etwas zu machen.
Jetzt gibt es ja Solidaritätsbewegungen in der Deutschschweiz innerhalb der Tamedia, weil die Angst hat, das Gleiche passiert auch in Bern und dann vielleicht in Zürich und so. Und du bist ja auch ein Tamedia-Mitarbeiter, in Spee, muss man noch sagen. Und so. Ich weiss nicht, wie du das siehst. Also der Verlag, der ist schon in einer Situation, wo die Leute, die dort arbeiten, einfach total panisch sind, wie sie merken, ihre Jobs werden jetzt einfach wegrationalisiert.
Ja, das stimmt, aber zwei Sachen. Erstens, in Basel wird nie gestreikt. Das kann ich garantieren. Und das hat ein bisschen damit zu tun, meiner Meinung nach muss man auch ein bisschen ehrlich sein mit den Leuten. Wir alle wissen, es ist ein brutaler Strukturwandel. Wir müssen können Leute abbauen. Du hast bei der Westschweiz gesagt, schau, die Westschweizer Gewerkschaften haben sich so lange gewehrt gegen jede Massnahme, um die Zeitungen wirtschaftlich besser zu machen, dass das jetzt ein bisschen quittig ist. Andere Faktoren gibt es auch, da hast du schon recht, 2 Minuten und so weiter spielt eine Rolle, aber letztlich ist das der Punkt. Und wenn Gewerkschaften so betonmässig sind, dass du lange nichts machen kannst, dann gibt es am Schluss halt ein Desaster, dann musst du Unternehmen schliessen.
Okay, also haben wir da mal ein Thema genommen, das ein bisschen ausserhalb von dem ist, was wir sonst besprechen. Und jetzt irgendwie als letztes Thema, kurz vor unserer kleinen Sommerpause, etwas, das uns seit längerer Zeit beschäftigt.
Andere setzen auf Bonus à discretion. Wir von der Regiobank Männedorf vertrauen auf Mehrwert für unsere Kunden. Am Zürichsee verwurzelt, seit über 114 Jahren im Kanton Zürich zuhause. Denken Sie bei Ihren Bankgeschäften regional und reden mit uns. Regiobank Männedorf, rbm.ch.
Wir reden natürlich über den Donald Trump und den Handelskrieg, den haben wir jetzt. Der hat es angekündigt, hat gesagt, Handelskrieg sei ganz leicht zu gewinnen. Jetzt Handelskrieg mit China, aber es wird auch sein mit Mexiko, mit Kanada, mit der EU etc. Es ist ein Bauunternehmen, das irgendeine fixe Idee hat. Was ich gewinne, das verliert ein anderer, umgekehrt auch. Er kann nicht denken, dass man Win-Win-Situationen hat. So ist er auch gross geworden, so hat er all die Jahre durchgemacht. Man hat das Gefühl, wenn wir jetzt gewinnen, dann verlieren die anderen und umgekehrt. Aber das funktioniert doch einfach nicht so in der Wirtschaft. Das weisst auch du, oder?
Also das sind ja jetzt die 5% von Donald Trumps im Programm, die ich falsch finde, die ich nicht gut finde. Ich finde an sich, Trade muss frei sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich bin extrem überzeugter Freihändler. Von dem her finde ich den ganzen Handelskrieg, der jetzt offensichtlich ausbricht, finde ich ein Problem. Eben 5% ist ja viel. 5% ist ja hure viel von einer Agenda. Nein. Aber 95% sind noch gut. 5% sind viel.
Also das ist nicht 5%. Das
ist halt 10, das ist ja gleich.
Das Ganze zum Kippen bringen. Der Larry Kudlow, das ist sein relativ neuer Wirtschaftsberater. Von dem gehörst du gar nicht, weil er ist ein Freihandelstyp. Alle die Leute rum. Aber sie kommen nicht durch. Weil der Trump macht, was er in seinen Bieren rein hat, was er sich seit allen Jahre irgendwie vorgestellt hat, wenn er einen Mercedes gesehen hat, der Fifth Avenue runterfährt, dann hat er das Gefühl gehabt, das darf nicht mehr sein, etc. Er sieht nicht den Vorteil vom freien Handel und hat nicht gesehen, was das Amerika bringt. Und die Chinesen sind natürlich clever, die gehen vor allem auf die Staaten los, wo er gewonnen hat, im Mittleren Westen, Soja, Schweine, etc. Sie gehen an seine Base an, aber auch die Autoindustrie seit mittlerweile, dass das Schaden bringt, weil Autos werden nicht mehr in einem Land hergestellt, sondern Teile kommen aus x anderen Ländern, weil die Arbeitsteilung eben das anbrachen. Das sieht der Donald einfach nicht.
Ja gut, man sagt es mir jetzt, also die Deutschen tun ja zum Beispiel Auto herstellen in Amerika, was nachher exportieren auf China und ein Brand deutsches Auto, aber es ist eigentlich ein amerikanisches Auto. Eben das, was du sagst, hast völlig recht. Es ist birnweich, aber es gibt einen Unterschied. Ich finde, gegenüber China kann man nicht genug hart sein. Dort hat er recht, weil China bescheisst seit Jahren.
Ja, das
geistiges
ist
geistiges Eigentum.
Das kann, ja.
Gegen China muss man vorgehen.
Aber
der größte Fehler ist, dass er die EU gerade auch noch gegen sich aufbringt und Kanada und Mexiko auch. Meine Prognose ist, wenn er schlau ist, dann macht er relativ schnell einen Deal mit Kanada und Mexiko. Weil dort ist es einfach. Mexiko hat einen neuen Präsidenten, einen linken Präsidenten, der braucht auch Erfolg. Der Trudeau hat nächstes Jahr Wahlen, der braucht auch einen Erfolg. Ich könnte mir vorstellen, dass, wenn er gescheit ist, macht er das. Auch bei der EU. bin ich ziemlich überzeugt, da könntest du relativ schnell eine Einigung finden. Merkel gibt ja immer noch, wie wir wissen. Also auch dort ist es relativ einfach. Ich finde, das ist birrenweich. Der Krieg ist birrenweich gegenüber China. Finde ich, kann man schon ein bisschen vorgehen.
Also mit China bin ich einverstanden, aber man muss es natürlich anders machen, nicht auf die Art und Weise, sondern man muss es innerhalb von der WTO machen. Aber der Donald Trump sagte, ich gebe nie nach. Wenn einer mich attackiert, dann attackiere ich 10-mal stärker zurück. Stimmt natürlich nicht. Er hat zum Beispiel eben in der Frage von der Trennung an der Grenze zwischen Kindern und Erwachsenen hat er nachgegeben. Kann es zwar nicht umsetzen, weiss sogar nicht einmal, wo die Kinder alle sind. Jetzt muss man mit DNA-Analyse herausfinden, welche Kinder gehören zu welchen Eltern. Das total zu kann. Er hat natürlich nachgegeben gegenüber Mexiko, hat gesagt, die zahlen für die Mauer, das machen sie nicht, und so weiter und so fort. Aber er als Macho-Typ, er hat es schwierig. Und jetzt muss man schauen, es sind eben nicht nur 5%. Jetzt haben wir es letzte Woche kurz angesprochen. Mittlerweile hast du dich, glaube ich, informiert. Sein Hauptproblem, Nordkorea, oder? Wo er gesagt hat, jawohl, peace for our time. Also, müsste man sagen. So wie der Chamberlain, der
gesagt hat, aber nicht
ihr könnt ruhig schlafen. Ihr könnt jetzt ruhig schlafen. China ist keine nukleare Gefahr mehr. Mittlerweile weiss man, das Gegenteil ist der Fall. Nordkorea ist keine Gefahr mehr. Die rüsten laufend auf. Und er hat eigentlich gar nichts heimgebracht, außer das Propaganda-Kommuniqué, das nur an Kim Jong-un hilft. Und das ist doch die Situation. Das haben wir jetzt als noch grösseres Problem, noch der grössere Elefant, der im Raum steht, Nordkorea.
Das kann ja nicht sein, dass der Trump bei 100% von allen Fällen gewinnt, oder? Aber er hat, er hat schon so viel gewonnen. Nein. Er ist Präsident geworden, obwohl alle gesagt haben, er wird nicht Präsident. Er wird den Supreme Court können zusammensetzen auf eine Art, wie noch nie ein konservativer Präsident.
Aber das ist keine Leistung von ihm.
Natürlich ist das eine Leistung.
Wieso ist das eine Leistung? Weil wenn ein 82-Jähriger zurücktritt, ist das eine Leistung von ihm?
Nein, aber diese Leistung war, dass er den Gorsuch gefunden hat und der auch genommen hat. Er hat gelost auf die richtigen Leute.
Er hat Mehrheit.
Aber der Kennedy ist auch vom Reagan eingesetzt worden und ist nachher nicht so konservativ gewesen, wie der Reagan wahrscheinlich gehofft hat. Und das ist bis jetzt eine Leistung beim Trump. Der Trump hat dort auf die richtigen Leute gelost. Hoffen, er lost jetzt wieder auf die richtigen Leute. Aber schau, Roger, ich, meiner Meinung nach, 2/3 ist Trump ein Erfolg bis jetzt. 1/3 müssen wir noch warten.
Ich glaube, es ist ein totaler Misserfolg. Jetzt ist noch sein ganzer Umweltminister, der Herr Pruitt, den er geschützt hat während Monaten, obwohl der ethische Verfehlungen im grössten Ausmaß gemacht hat, hat er jetzt auch noch müssen gehen lassen. Die Mueller-Untersuchung kommt jetzt dann noch. Und ein Senatsausschuss mit Leuten aus beiden Parteien haben festgestellt, dass tatsächlich die Russen die Wahlen beeinflusst haben zugunsten von Donald Trump. Und was sagt Donald Trump? Ja, aber der Putin sagt, das stimmt nicht. Das ja, ist
doch auch, ja, also wenn der Putin etwas sagt.
Aber sogar die Republikaner im Senat haben das festgestellt. Ja. Aber der Donald Trump, klar sagt er, es stimmt nicht, weil er ja profitiert hat.
Aber er ist immer noch Präsident. Ja, genau. Roger, er ist immer noch da.
Das hast du recht. Das ist, das
ist
stimmt.
Da. Und er ist ja nach deinen Ferien noch da.
Alles andere würde ich sagen, ist Schall und Rauch. Aber gut. Wir machen jetzt eine kleine Pause. Wir haben jetzt da ein paar Sachen angesprochen, die vielleicht nach der Sommerpause auch noch thematisch sind. Du gehst in die Ferien mit der Familie?
Ja, weisst du wohin?
Hä?
Weisst du wohin?
Wohin?
Auf China.
Nein!
Ja, natürlich, ja. Ja, musst die Irien ausrichten nach den neuen aufsteigenden Mächten.
Bist du noch nie gewesen dort?
Nein,
noch nie. Gut, also ich bin da gewesen. Viel Spass.
Ja, ich habe gehört, Chinesen freuen sich auf mich.
Genau. Und die Cheester, die Gangster, die du da vorher besprochen hast, werden dich mit offenen Armen dich empfangen. Du wirst dich sehr wohl fühlen.
Ja, weißt du, Schweizerdeutsch ist schwierig zu verstehen für
Chinesen. Nein, es ist schon ein spezielles Land und ein spezielles Volk. Also auch ich gehe in die Ferien, aber wir sind natürlich immer weiter an den News dran, werden wir uns im August wieder treffen. Jetzt geht es weiter im Programm von Radio 1. Schönen Abend, schönen Sommer und alles Gute.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.